Was ist das Ziel des Forschungsprojekts Täter-Helfer-Trittbrettfahrer?
Das Ziel von Täter-Helfer-Trittbrettfahrer besteht darin, auf einer lokalen und regionalen Ebene NS-Täterforschung zu betreiben. Das heißt, herauszufinden, wer hat vor Ort in der Zeit des Dritten Reiches was gemacht. Und hier insbesondere natürlich geht es um solche Leute, die Dinge getan haben, die nicht unserem heutigen Rechtsempfinden entsprechen.
Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?
Ganz am Anfang war es wohl so, dass ich als Geschichtslehrer das Problem hatte, vor Ort zu wenige Namen zu finden, die bereits erforscht waren. Das hat auch damit zu tun, dass man als Lehrer öfter hin und her versetzt wird und in Gegenden landet, mit denen man nicht gerechnet hatte. Bei mir war das der Landkreis Heidenheim. Und ich stellte fest, dass es zur Täterforschung fast überhaupt nichts gab. Ich habe dann angefangen, mich insbesondere um den württembergischen Säulenheiligen bis heute, den General Erwin Rommel, zu kümmern, für den es in Heidenheim bis heute ein Denkmal gibt. Und habe festgestellt, dass er eine Galionsfigur eines geplanten Holocausts im Nahen Osten hätte sein sollen.
Und was konnte durch das Forschungsprojekt jetzt schon alles aufgedeckt werden?
Naja, das eine habe ich gerade genannt. Im Umfeld zu Rommel gab es natürlich viele weitere Erkenntnisse, insbesondere hinsichtlich seiner engsten Mitarbeiter, die alle nach 1945 große Karrieren gemacht haben. Aber es ist insgesamt so, dass dieses Buchprojekt innerhalb von 10 Jahren circa 200 Personen aus dem gesamten Land Baden-Württemberg umfasst. Zudem dann 128 Autorinnen und Autoren ihre Artikel beigetragen haben.
Und was sind da so die prominentesten Fälle?
Rommel ist sicher der prominenteste und auch der umstrittenste, weil bis zum heutigen Tag manche glauben, er sei ein Soldat gewesen, ohne politische Ambitionen und sei insofern kein NS-Täter. Ein anderer prominenter Fall ist der des Erzbischofs Gröber aus Freiburg, ein Mann, der in den ersten Jahren den Nationalsozialismus fast schon wie ein Reichsstatthalter unter der katholischen Bevölkerung seiner Diözese eingeführt hat und beispielsweise 1934 noch merkwürdige und von der heutigen Lesweise abweichende Positionen vertrat, wie zum Beispiel die, selbstverständlich müsse die katholische Jugend in die Hitlerjugend eingegliedert werden.
Jetzt erscheint ja der 8. Band der Buchreihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. Um was geht es in dem Band?
Also der 8. ist schon erschienen und auch der 9. ist schon erschienen in der Zwischenzeit. Im 8. geht es um den Norden des heutigen Baden-Württemberg, im 9. Band um den Süden des heutigen Baden-Württemberg. Und insbesondere ist versucht worden, in Band 8 und 9 so ein bisschen auszugleichen, was in den vorhergehenden Bänden nicht gemacht worden war. Angesichts der Autoren, die mir ihre Fälle, die sie bearbeiten wollen, vorstellten, war es allerdings auch so, dass in einigen Gegenden mehr zu erfahren ist und es auch weiße Flecken gibt, aber nicht so viele wie ursprünglich befürchtet. Und jetzt wird im kommenden Sommer 2019 der letzte Band dieser Reihe erscheinen mit dem Großraum Stuttgart. Das bedeutet also die Stadt Stuttgart sowie die umliegenden 4 Landkreise.
Können Sie uns sagen, um welche Personen es sich jetzt dreht und welche Personen in der Region Schwäbisch Hall besonders hervorzuheben sind?
Der Schwerpunkt wird auf 2 Personen liegen. Zum einen auf Albert Schüle, dem stellvertretenden Landesbauernführer von Württemberg bis 1945. Das ist der Fall eines Apparatschicks, nicht eines Massenmörders oder Täters in dem Sinne, wie man es vielleicht auf den ersten Moment glaubt, sondern einer, der insbesondere ideologisch gewirkt hat, um die Bauern für den Nationalsozialismus zu gewinnen und der im Grunde die Funktion eines Mittlers zwischen Bauern und Partei eingenommen hat. Der zweite Fall ist der von Häfner. Häfner war ein Teilkommandoführer der Einsatzgruppe C. Er ist ein Massenmörder, auf dessen Konto fünfstellige Totenzahlen gehen. Unter anderem bekannt aufgrund unglaublicher Brutalitäten, die er persönlich begangen hat. Zum Beispiel hat er Müttern ihre Babys entrissen, um sie gegen die Wand zu klatschen und so zu töten. Dieser Häfner hat nach 1945 in Schwäbisch Hall eine Weinhandlung betrieben in der Gelbinger Gasse 3. Man sieht nichts mehr davon. Heute ist das Rote Kreuz drin mit einer Secondhand-Kleiderhandlung. Es ist meines Erachtens gerade dieser Fall Häfner, der zeigt, dass in Schwäbisch Hall trotz der vielfältigen Bemühungen um die Geschichte auf diesem Feld, nämlich dem Feld der NS-Täter, noch etwas zu tun ist.
Und wer noch?
Für Schwäbisch Hall selbst fällt mir jetzt noch der Fall Kapphahn ein, ein Ratsmitglied der Stadt in den 50er Jahren, der in Heidenheim Obertruppführer bei den Kraftfahrern gewesen ist und meines Erachtens eine wenig bekannte Facette des Nationalsozialismus darstellt. Vielleicht für die Leser sehr interessant, Fälle aus dem Altlandkreis Crailsheim. Hier sind es insbesondere zwei Menschen, die von hohem Interesse sind. Der eine ist Adolf Bartelmäß aus Schrotzberg. Bartelmäß ist 5,5 Jahre lang der Vorsteher des Güterbahnhofs Auschwitz gewesen, über dessen Bahnhof 1,1 Millionen Menschen in die Vernichtung gefahren wurden. Er hat diesen Job freiwillig gemacht. Er hat sich nicht versetzen lassen, denn die Privilegien, die er in Auschwitz genoss, waren wohl für ihn zu hoch. Der andere Fall ist der von Dr. Ansel, einem Kreishauptmann in der polnischen Stadt Zamosz, die heute Partnerstadt von Schwäbisch Hall ist. Ansel hat nachweislich einen Monat, bevor die ersten Häftlinge nach Sobibor gekommen sind, das noch leere Lager Sobibor direkt an der Grenze seines Bezirks besichtigt. Aber er konnte in den 60er Jahren nicht sagen, was dort eigentlich geschehen war. Anders gesagt, er hat behauptet, er habe nicht gewusst, für was dieses Lager gebaut worden sei. Und weil es niemanden gegeben hat, der ihm das widerlegen konnte, ist er in Deutschland damals freigesprochen worden und weitere Jahre Landrat von Crailsheim geblieben.
Jetzt haben Sie bis jetzt nur über männliche Fälle gesprochen. Was ist denn mit den Frauen?
Gute Frage. Also natürlich haben wir versucht, auch einige Frauen in diesen Bänden unterzubekommen. Wir haben es auch geschafft. Es gibt einige Fälle. Zum Beispiel im Band 8 ist jetzt die Prinzessin von Hohenlohe-Langenburg mit drin, die Frauenschaftsführerin von Gera Bronn gewesen ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Nationalsozialismus in den überwiegenden Fällen und auch im gesamten öffentlichen Erscheinungsbild eine Sache der Männer gewesen ist. Wir befinden uns in einer Zeit, die patriarchalisch geprägt ist. Die Frauen sind eindeutig untergeordnet und reduziert auf Heimmische und auf Tätigkeiten, die die Feministinnen von heute mit gutem Grunde kritisieren. Es gibt nur wenige Frauen, die man hier den Männern als Täterinnen gleichstellen kann. Und es ist nicht einfach, in diesen Fällen die entsprechenden Quellen auch zu finden, sodass also insgesamt ich sagen muss, das ist ein Manko der Reihe, ja. Aber es ist uns nicht möglich gewesen, es so zu beheben, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre.
Wie beurteilen Sie denn, wie es in der Nachkriegszeit, die Kriegszeit bewältigt wurde?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich bewältigt wurde. Sie wurde eher verschwiegen und möglichst unbewältigt gelassen. Und die Generation, in der das alles passiert ist, ist verstorben, ohne dass bewältigt worden ist. Was tatsächlich geschehen ist in dieser Zeit, war, dass man alles zugedeckt hat aus Angst, man könne sonst angesichts der riesigen Anzahl von Tätern die Gesellschaft spalten und die Bundesrepublik nicht so aufbauen, wie es dann letzten Endes geschehen ist. Aber es ist zweifellos so, dass heute aus der Sicht zwei Generationen später man mit so etwas nicht mehr zufrieden sein kann, sondern dass es jetzt darum geht, diese Dinge historisch aufzuarbeiten, insbesondere auch unter Berücksichtigung, dass es weltweit und natürlich auch in Deutschland einen Rechtsruck gibt, der eigentlich schon alleine durch seine naiven Vorstellungen von der Welt auffällig ist. Es erscheint mir sehr wichtig, dass man genau weiß, was in den 20er und 30er Jahren dazu geführt hat, dass so viele Menschen dem Nationalsozialismus verfallen sind, dass es für sie, für die Nazis, so einfach gewesen ist, ihre Positionen mehrheitsfähig zu machen. Und ich denke, dass die Kenntnis solcher Dinge dazu führt, dass es auch heute den Leuten, die so etwas betreiben und natürlich weit von sich weisen, so etwas zu tun, aber de facto tun sie es eben, dass man diesen Leuten das Handwerk legen könnte.
Wie sind denn die Reaktionen auf Ihre Arbeit, die Sie ja dann in Vorträgen an die Öffentlichkeit tragen?
Naturgemäß bei einem solchen Thema gibt es im Spektrum der Meinungen alles. Ich habe viele Menschen, die sich freuen, dass es endlich soweit ist, dass die lokalen NS-Täter untersucht werden. Und es kommen bei jedem Vortrag Menschen zu mir, die sich dafür bedanken oder mir sonst irgendwelche Komplimente machen, obwohl es mir darum aber gar nicht geht. Mir geht es vielmehr darum, diese Menschen zu aktivieren, selber entsprechend tätig zu werden, was ja angesichts unserer guten Archive einfach möglich ist. Ein jeder kann heute, nachdem die Fristen in den Archiven abgelaufen sind, ins Archiv gehen, kann sich erkundigen nach den Namen von Tätern in der Stadt, im Dorf, vielleicht auch sogar in der eigenen Straße und kann, wenn er möchte oder wenn sie möchte, auch darüber hinausgehen beim Landesarchiv, zum Beispiel Staatsarchiv Ludwigsburg oder auch Bundesarchiv Berlin, noch mehr über diese Menschen herausbekommen. Man muss nur neben dem Namen auch das Geburtsdatum wissen. Das heißt also, es gibt auf der einen Seite Menschen, die mit dem, was ich tue, zufrieden sind. Und das äußert sich darin, dass unser Buchprojekt inzwischen von einer großen Zahl von Landkreisen und Städten finanziell unterstützt wird, was angesichts der Größe der Aufgabe auch dringend notwendig ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch solche, die das alles schrecklich finden. Wir sollten endlich aufhören, immer wieder, wie es heißt, ich sage das in Anführungsstrichen, immer wieder den Nationalsozialismus zu thematisieren. Was ich insofern für besonders absurd finde, weil ja gerade auf dem Gebiet der lokalen NS-Forschung nichts geschehen ist. Also von immer wieder überhaupt nicht die Rede sein kann, das Gegenteil ist der Fall. Das sind natürlich immer wieder Leute mit einer eindeutigen politischen Haltung. Und es ist aber auf der anderen Seite auch feststellbar, dass es eine größere Zahl von Leuten gibt, die gleichgültig dieser ganzen Angelegenheit gegenüberstehen. Ob das nun Geschichtsvergessenheit ist oder Opportunismus oder was auch immer im Einzelnen die Rolle spielt, vermag ich natürlich nicht zu sagen, aber es wirkt sich dann auch aus. Und so kommt es, dass es Städte gibt, in denen diese Reihe gut ankommt, gut angenommen wird, lebhafte Diskussionen entstehen, auch schon die ersten Nachfolgeprojekte gestartet werden, wenn Schulen beispielsweise beginnen, sich für ihre Lokalgeschichte zu interessieren, wenn Schüler geschickt werden, um das eine oder andere herauszubekommen. Und genauso auf der anderen Seite Städte, die mir die kalte Schulter zeigen und ich eigentlich mich wie ein Bittsteller dort fühle.
Welcher Verlag bietet Ihnen eigentlich die Möglichkeit, eine 10-bändige Buchreihe im Voraus anzunehmen?
Also das ist tatsächlich ein Problem gewesen. Wir waren am Anfang bei einem Ulmer Verlag, dem Verlag Klemm und Ölschläger, aber es hat sich schon gezeigt, dass 10 Bände nicht gemacht werden würden, einfach weil das finanzielle Risiko viel zu hoch ist und weil es in der heutigen Zeit auch viele andere Unabwägbarkeiten gibt. Es war deswegen notwendig, in der Konsequenz mit dem Kugelberg Verlag einen eigenen Verlag zu begründen, um dieses Projekt durchzuführen. Und insofern ist also neben der Buchreihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer jetzt auch mit dem Kugelberg Verlag ein Verlag entstanden, der nun sogar schon über diese Buchreihe hinaus weitere Bücher herausgibt. Und wie das sich alles weiterentwickeln wird, das ist eine spannende Frage, die ich momentan auch noch nicht absehe.
Und für die Zukunft, an was forschen Sie gerade oder was sind Ihre nächsten Projekte?
Also wir haben jetzt 10 Jahre lang Täter, Helfer, Trittbrettfahrer für Baden-Württemberg gemacht. In 2019 wird dieses Projekt beendet sein. Es kommt dann noch ein Gesamtverzeichnis, das versuchen wird, die Vernetzungen und die Synergieeffekte in dieser Reihe aufzuzeigen. Und wie es dann weitergehen wird, vermag ich jetzt nur zu umreißen. Die Autoren werden sich dazu äußern. Zum einen, wer bereit ist, weiterhin mitzumachen. Zum anderen, wer das eine oder andere Thema hat. Zum Beispiel ist im Gespräch, in ein anderes Bundesland auch zu gehen und das Gleiche dort noch einmal zu machen. Eine weitere Idee ist jetzt gerade letzte Woche entstanden. Ich war mit einigen Autoren auf oder Autorenreise im Konzentrationslager Auschwitz und wir hatten die Idee, vielleicht ein Buch zu machen, Täter von Auschwitz oder auch Täter von und dann ein anderes Konzentrationslager nehmen, vor allem dann, wenn in diesen Orten die Literatur noch nicht so gut ist, wie das momentan bei Auschwitz ja schon der Fall ist. Das wäre eine zweite Möglichkeit, vielleicht werden wir auch nach Berufsgruppen gehen, aber was relativ sicher scheint, wir werden in der Täterforschung bleiben, denn die Täterforschung ist eigentlich der Zweig im Nationalsozialismus, der meines Erachtens in den nächsten Jahrzehnten die wichtigste oder eine der wichtigsten Rollen spielen wird, angesichts der schieren Masse von Archivmaterial, das in den Archiven hier zur Verfügung steht.